SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Inzwischen ist es klar, Russlands Präsident Putin reist nicht zu den Verhandlungen mit der Ukraine heute in Istanbul. Das hat der Kreml am Abend bekannt gegeben. Kurz darauf berichteten amerikanische Medien, dass auch US-Präsident Trump, der zurzeit im Nahen Osten unterwegs ist, auf eine Reise in die Türkei verzichtet. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Auf Putins offizieller Website wurde kurz vor Mitternacht ein Erlass veröffentlicht, die Teilnehmerliste für Istanbul. Danach besteht die russische Delegation aus 4 Mitgliedern sowie 4 Experten. Geleitet wird sie von Putin-Berater und Ex-Kulturminister Medinsky, der war bereits bei den gescheiterten Verhandlungen mit der Ukraine kurz nach Kriegsbeginn Chefunterhändler Russlands. Die direkten Gespräche mit der Ukraine hatte der russische Präsident am Sonntag vorgeschlagen, Reaktion auf die Forderung europäischer Politiker und des US-Präsidenten nach einem sofortigen 30-tägigen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Zelensky kündigte daraufhin seine Reise nach Istanbul an, um Putin dort persönlich zu treffen.
Die Grünen werfen Bundeskanzler Merz fehlenden Ehrgeiz im Kampf gegen den Klimawandel vor. Er sei in seiner ersten Regierungserklärung kaum auf die ökologischen Krisen eingegangen, sagte Grünen-Chef Banaschak am Abend im ZDF-Heute-Journal.
Kein Wort dazu, die Energiewende weiterzuführen. Kein Wort dazu, tatsächlich dafür zu sorgen, dass das Geld, das wir mit zur Verfügung gestellt haben, auch für Klimaschutz, für die Transformation der Wirtschaft ausgegeben wird. Kein Wort dazu, dass wir auch beim Umwelt- und Naturschutz einiges noch tun müssen. Das muss angegangen werden, dazu haben wir heute nichts gehört. Und deswegen werden wir eine ökologische, eine soziale und vor allem eine sehr europäische Opposition sein.
Der Grünen-Vorsitzende betonte, seine Partei werde die Regierung dort unterstützen, wo es notwendig sei, das Land voranzubringen. Viele Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr kommen traumatisiert aus Einsätzen nach Deutschland zurück. Sie müssen dann jahrelang darum ringen, dass die Bundeswehr ihre Erkrankung anerkennt und sie entschädigt. Das haben Recherchen des NDR ergeben. Kai Küstner berichtet.
Die Sanitäterin Annika Schröder hat dem NDR berichtet, wie sie in Afghanistan um ein Haar von Taliban getötet worden wäre, als eine Kugel ihren Rucksack zerfetzte. Doch danach musste die Fallschirmjägerin 15 Jahre lang um Anerkennung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung, PTBS, aus dem Einsatz kämpfen. Und Annika Schröder ist nur ein Fall von Hunderten. Fast jeder dritte Antrag auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung wegen psychischer Erkrankungen wird nach NDR-Recherchen abgelehnt. Die Bundeswehr hält dagegen, man habe in Deutschland eins der fürsorglichsten Systeme weltweit, sagt zum Beispiel der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr Peter Zimmermann.
Viele Winzer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind sauer. Der Grund, um ihre Reben gegen Pilzerkrankungen zu schützen, dürfen sie kein Backpulver mehr verwenden. Sie müssen jetzt ein deutlich teureres Pflanzenschutzmittel nehmen, das aber zu fast 99% ebenfalls aus Backpulver besteht. Aus unserer Umweltredaktion berichtet Dominik Bartoschek.
Von gut 5.000 Euro Mehrkosten im Jahr berichtet ein Winzer aus Rheinhessen gegenüber dem SWR und spricht von, Zitat, Irrsinn. Natriumhydrogencarbonat, also Backpulver, ist hochwirksam gegen den echten Mehltau. Deswegen war es im Weinbau bisher europaweit als sogenannter Grundstoff zugelassen. Jetzt aber hat ein Unternehmen aus Baden-Württemberg für Deutschland und Österreich eine Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel bekommen, das fast vollständig aus Backpulver besteht, aber deutlich teurer ist. Laut EU-Recht dürfen Winzer nun kein handelsübliches Backpulver mehr verwenden, sondern müssen auf das teurere Pflanzenschutzmittel umsteigen, obwohl sich der Inhalt kaum unterscheidet.
Im Kreis Schwäbisch Hall haben Polizei und Veterinäramt Tiertransporte kontrolliert und dabei viele Mängel entdeckt. Die Polizei spricht von einer erschreckend hohen Zahl an Verstößen. Bei Kreilsheim kontrollierten sie 28 Tiertransporte, davon waren gerade mal 2 in Ordnung. Einzelheiten von Alexander Dambach.
Insgesamt 50 Verstöße stellten die Beamten fest. Bei 3 Fahrzeugen waren Tiere auf einer zu kleinen Fläche eingepfercht. In etlichen Fällen fehlten Eintragungen im Desinfektionsbuch. 3 Tiertransporte hatten technische Mängel. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Insgesamt 17 Mal wurden Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Die vielen Verstöße zeigten, dass bei Tiertransporten weiter Handlungsbedarf bestehe, so die Polizei, die jetzt weitere Kontrollen angekündigt hat.
Baden-Württemberg will den Abschuss von Problembibern einfacher machen. Die Entscheidung soll unbürokratischer werden. Teilweise dauere das gerade einfach zu lange, hat das Landesumweltministerium der Schwäbischen Zeitung gesagt. In Zukunft sollen Biber demnach abgeschossen werden dürfen, wenn sie kritische Infrastruktur wie Hochwasserschutzbecken oder Eisenbahnstrecken gefährden und andere Maßnahmen über 4 Wochen lang nichts gebracht haben. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Rom im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen den Italiener Lorenzo Musetti verlor Zverev am Abend in 2 Sätzen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute gibt es wieder viel Sonne. Zwischendurch ziehen aus Richtung Osten auch mal dichtere Wolkenfelder vorbei. Dabei wird es mit böigem Nordwind etwas kühler als gestern. Maximal 16 Grad am Nachmittag in Nürburgring und bis 23 Grad in Lörrach.
SWR aktuell. Hintergrund.
Welche Wege finden deutsche Städten und Kommunen aus der Schuldenkrise, unter der auch hier im vergleichsweise reichen Südwesten etliche Gemeinden leiden? Selbst ein so millionärshaft reiches Pflaster wie Baden-Baden ist ja neuerdings schon nahe an der Pleite. Jedenfalls was die öffentlichen Kassen betrifft. Im rheinland-pfälzischen Pirmasens liegen die Dinge etwas anders und darüber habe ich mit Oberbürgermeister Markus Zwick gesprochen. Herr Zwick, das Bundesland Rheinland-Pfalz will überschuldeten Kommunen helfen und hat dafür einen Entschuldungsfonds aufgelegt, der zum Beispiel in Kaiserslautern schon 2/3 der dortigen Schulden übernommen hat. Inwieweit konnte denn Pirmasens von diesem Entschuldungsprogramm profitieren?
Ja, wir haben in Pirmasens auch davon profitiert. Es hat eine Teilentschuldung gegeben, der Schulden, die über Jahrzehnte, kann man sagen, aufgelaufen sind, aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung. Wir haben etwa 80% der Schulden an das Land abgegeben.
Dann nehme ich mal an, Sie halten so ein Programm zur Entschuldung für eine gute Idee. Oder besteht da auch die Gefahr, Fehlanreize zu setzen, nach dem Motto, Schulden sind halb so wild, am Ende springen die Steuerzahler ein?
Nein, also wir kämpfen sehr lange schon dafür. Diese Schulden sind nicht durch ein Verschulden der Kommunen entstanden, sondern gerade in Rheinland-Pfalz ist der Hintergrund eine nicht ausreichende Finanzausstattung der Kommunen und das nicht nur über Jahre, sondern schon über Jahrzehnte. Und deshalb ist es nur richtig und gerecht, wenn derjenige, der das Problem gesetzt hat, dann auch dafür einsteht. Das hat das Land mit dieser Teilentschuldung getan. Ein Stück weit ist auch der Bund in der Pflicht aus meiner Sicht.
Aber das heißt, dieses Entschuldungsprogramm ist auch nicht komplett die Lösung für die Finanznot der Kommunen.
Nein, also das eigentliche Problem, nämlich eine Unterfinanzierung der Kommunen, ist damit natürlich nicht gelöst. Wir haben hier die Schuldenberge, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgelaufen sind, jetzt teilweise wieder abgegraben. Aber die grundsätzliche Problematik, dass wir unsere Haushalte nicht ausgleichen können, die ist damit nicht vom Tisch. Im Gegenteil, das Problem hat sich noch weiter verschärft.
Nun gibt es ja gerade im Moment auch das viel diskutierte Sondervermögen für die Infrastruktur. 500 Milliarden Euro über 10 Jahre für ganz Deutschland. Auch die Kommunen sollen da was davon bekommen. Können Sie denn schon absehen, womit Pirmasens da rechnen kann?
Nein, also zurzeit ist es noch nicht absehbar, wie das Geld überhaupt verteilt wird. Ich gehe mal davon aus, dass das nach Einwohnerzahl, also dem Königsteiner Schlüssel, an die Länder verteilt wird. Und die Länder müssen dann entscheiden, wie viel von dem Geld bei den Kommunen ankommt. Aus der Erfahrung der Vergangenheit gehen wir davon aus, dass das Land sich einen nicht unerheblichen Teil des Geldes selbst heranziehen wird, sodass auch nur ein Teil dieser Mittel bei den Kommunen ankommen wird.
Wenn Sie jetzt da Geld für Investitionen zur Verfügung gestellt bekommen sollten, dann sind ja die Investitionen das eine, aber Aufrechterhaltung und Wartung solcher Objekte wollen ja dann auch bezahlt sein. Also Schwimmbad, Büchereien, Straßen. Schaffen Sie das denn aus eigener Kraft, die laufenden Kosten zu bewältigen, damit diese Sonderprogramme nicht einfach verpuffen?
Also wir freuen uns über das Sonderprogramm. Das ist dringend notwendig, um in die Infrastruktur zu investieren, also in Straßen, in Gebäude und Ähnliches. Denn uns haben die Mittel gefehlt in den vergangenen Jahren, um hier die Infrastruktur in einem guten Zustand zu halten. Man könnte sagen, aufgrund dieser schlechten finanziellen Lage haben die Kommunen auf Verschleiß gelebt und haben ihre Straßen nicht mehr auf Vordermann halten können. Deswegen freuen wir uns drüber, wenn jetzt Investitionen kommen und wir werden die Mittel auch sinnvoll einsetzen können.
der Oberbürgermeister von Pirmasens, Markus Zwick. Und morgen sprechen wir in unserer Serie Stadtland Frust darüber, was das Investitionsprogramm den Kommunen bringen kann.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wie klimafreundlich ist Deutschland? Der Expertenrat für Klimafragen wird heute seinen aktuellen Prüfbericht vorlegen. Dabei geht's um den Treibhausgasausstoß im letzten Jahr sowie um die Berechnungen bis 2030. Einzelheiten von Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski.
Vor einem Jahr ist der Expertenrat zu der Einschätzung gekommen, dass die Klimaziele bis 2030 verfehlt werden. Sollte das Gremium das nun erneut feststellen, zum zweiten Mal in Folge, müsste die Bundesregierung reagieren und ein Maßnahmenprogramm vorlegen, damit absehbar weniger CO2 ausgestoßen wird. Insbesondere im Verkehr und im Gebäudebereich werden die Klimavorgaben regelmäßig überschritten, während es in der Industrie und insbesondere bei der Energieerzeugung spürbare Fortschritte gibt, die CO2-Ziele dort sogar mehr als erfüllt werden. Die schwarz-rote Koalition bekennt sich zwar zu den Klimazielen, gleichzeitig sollen Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und der Bezahlbarkeit zukünftig stärker in den Blick genommen werden. Umweltverbände befürchten, dass die Klimapolitik dadurch aufgeweicht wird.
Erwachsene treffen viele Entscheidungen für Kinder und Jugendliche, auch in der Politik. Dabei ist aber fraglich, ob sie auch die Lebenswelten der Heranwachsenden verstehen können. Die Bertelsmann Stiftung hat über 1000 junge Menschen zwischen 10 und 15 Jahren danach befragt, was ihnen wichtig ist. Die Studie wird heute veröffentlicht. Wissenschaftsredakteurin Anja Braun hat schon einige Ergebnisse.
Am wichtigsten ist den Heranwachsenden, wenig überraschend, die Peer Group, also der Freundeskreis. Da gut eingebunden zu sein, das haben ein Drittel der 10- bis 15-Jährigen als wichtigsten Faktor für ein glückliches Leben angegeben. Direkt darauf folgen dann auch gute Beziehungen zur und in die Familie. Das findet sogar immerhin noch jeder fünfte Heranwachsende am wichtigsten. Und ganz wichtig ist den Jugendlichen auch sozial aktiv zu sein im digitalen Bereich. Über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen geben als wichtigsten Gegenstand, auf den sie nicht verzichten wollen, ihr Handy an. Die befragten 10- bis 15-Jährigen haben gesagt, sie schauen grundsätzlich sehr positiv in die Zukunft, aber sie machen sich Gedanken um ihre eigene finanzielle Situation sowie auch um die der Eltern. Und fast die Hälfte von ihnen macht sich tatsächlich Sorgen, wie viel Geld die Familie hat. Und bei Geldmangel leiden die Jugendlichen vor allem darunter, dass sie eben im Freundeskreis nicht mitmachen können. Gemeinsame Aktivitäten stehen für sie an oberster Stelle.
In Esslingen startet heute Nachmittag ein Autohausgipfel. Rund 200 Experten aus Autohäusern und Kfz-Werkstätten werden 2 Tage lang über die Situation ihrer Branche diskutieren. Händler und Betriebe, auch in Baden-Württemberg, bekommen aktuell die sinkende Nachfrage nach Autos zu spüren, erklärt Professor Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen. Er hat den Autogipfel mitorganisiert.
Es trifft ja dann eben nicht nur die Hersteller, sondern eben auch die Autohäuser. Und das führt eben dann auch weiter in die Werkstätten. Wenn man eben vorne nichts verkauft, hat man hinten nichts zu reparieren. Was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, war die Konsolidierung, dass es eben weniger Autohäuser gibt. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass wir sehen, dass die großen Automobilhändlergruppen, also Autohausunternehmen, die schon sehr stark filialisiert sind, immer mehr zunehmen. Diese Übernahmen, die sieht man eben auch, also die großen werden immer größer. Diesen einzelnen Händler, den man eben noch kennt, vielleicht auch den Inhaber noch kennt, die werden immer weniger.
Professor Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen. Der rheinland-pfälzische Landtag befasst sich heute mit der geplanten Novelle des Landesjagdgesetzes. Die Pläne von Umweltministerin Eder sind umstritten. Wegen der Folgen des Klimawandels sollen Jäger dazu beitragen, den Wald zu schützen. Es wäre aktuell Reporter Armin Angele.
Der Wald soll dazu auch mit einem Mix aus teils neuen Baumarten verjüngt werden. Gefährdet Wild durch Verbiss die Waldentwicklung soll verstärkt gejagt werden. Auch ein Mindestabschussplan kann dann festgelegt werden. Die CDU-Opposition kritisiert, mit dem Gesetz werde der Waldbau über den Artenschutz und die Hege gestellt. Der Landesjagdverband moniert, dass Jäger so zu immer mehr Abschüssen gezwungen werden sollen. Die Jäger planen deshalb vor dem Landtag eine Protestaktion gegen das neue Gesetz. Es soll voraussichtlich im April 2027 in Kraft treten.
Beim Eurovision Song Contest in Basel geht's heute um die letzten 10 Startnummern fürs große Finale. Um 21 Uhr startet die 2. Halbfinalshow. Danach ist dann klar, gegen wen Abor und Tünner am Samstag für Deutschland ins Rennen gehen werden. Katrin Hondl.
Auch die beiden haben im Halbfinale ihren ersten großen Showauftritt. Als eines der sogenannten Big Five-Länder hat Deutschland den Finalplatz schon sicher. Nach den Wettquoten kann auch Österreich ziemlich sicher damit rechnen. Der Opernsänger JJ und sein Titel Wasted Love gilt als einer der Top-Favoriten auf den ESC-Sieg. In der ESC-Stadt Basel wird es immer bunter und voller und nach Angaben des regionalen Hotellerieverbands sind die Basler Hotels mittlerweile komplett ausgebucht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Arbeitskreis Steuerschätzung stellt heute seine Berechnungen für die nächsten Jahre vor. Was anderen Finanzministern schon mal Schweißperlen auf die Stirn trieb, dürfte für den neuen Lars Klingbeil nicht mehr ganz so dramatisch sein. Denn jetzt gilt das Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Wenn eine Koalition einen Vertrag ausarbeitet, dann ist das ein bisschen wie Kuhhandel. Gibst du mir, gebe ich dir. Und am Ende schreibt man drunter, steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Also geht nur, wenn genug Geld da ist. Klammer auf und man wirklich will, Klammer zu. Ob genug Geld da ist, erfahren wir heute. Der Arbeitskreis Steuerschätzung gibt seine neuesten Zahlen bekannt. Spoiler, es sieht nicht gut aus, heißt es zumindest aus Arbeitskreiskreisen. Die Wirtschaft schwächelt und damit wird wohl weniger Geld in die Staatskasse gespült als erhofft. Und trotzdem dürfte sich der Frust von Finanzminister Lars Klingbeil in Grenzen halten. Denn es gibt da ja noch das neue Sondervermögen für Infrastruktur und die Erlaubnis, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Diese Möglichkeit hat sich die Regierung noch vor Amtsantritt mit den Mehrheiten des alten Bundestags geschaffen. Nach dem Motto, wenn man die Regeln nicht einhalten kann, ändert man halt die Regeln. Die neuen Schulden sind zwar mit den europäischen Regeln nicht vereinbar, aber sei es drum. Was nicht passt, wird auch hier noch passend gemacht. Notfalls auf EU-Ebene.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann zur Steuerschätzung, die heute vorgestellt wird.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.